Wir hören auf das Evangelium bei Markus im 12. Kapitel, die Verse 1 bis 12. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Den einen schlugen sie, den anderen töteten sie. Da kam dann noch einer, er sandte seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letztes auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, auf dass das Erbe unser sei. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte, und sie ließen ihn und gingen davon.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Elefant musste schon für manches Sprichwort herhalten. Sie kennen bestimmt den Ausdruck, er hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Und das ist in der Tat ein passender Vergleich. Wenn ein Elefantenjunges etwa in seiner Kindheit an eine Wasserstelle geführt wurde, findet es diese in der Regel auch 30 Jahre später problemlos wieder. Ein Gedächtnis wie ein Elefant. Noch schöner ist das Bild vom Elefanten im Porzellanladen. Ja? Wenn man sagt, der benimmt sich wie ein Elefant im Porzellanladen, dann taucht der so Beschriebene nun nicht gerade als besonderes Vorbild für Taktgefühl, Höflichkeit, Feingefühl oder gar diplomatische Künste, ja? Wie ein Elefant im Porzellanladen. Wie aber sollen wir uns, und auf dieses Bild will ich heute hinaus, wie sollen wir uns den großen Elefanten im Raum vorstellen? Diesen Elefanten im Raum, den zwar jeder sieht, von dem aber keiner spricht, weil alle so tun, als würde er da nicht stehen. Dieses Bild, diese Metapher stammt aus dem Englischen. The elephant in the room, also der Elefant im Raum. Und damit beschreibt man in der Regel ein offensichtliches Problem, das da ist, das im Raum steht, aber dennoch von den Anwesenden nicht angesprochen wird. Die Dinge sind unübersehbar, aber keiner will sie sehen oder zumindest benennen. Also zum Beispiel bei einer Familienfeier, alle wissen es oder ahnen es, dass Onkel Udos Firma kurz vor der Pleite steht. Aber keiner spricht es an. Die Firma vor der Pleite ist der Elephant in the Room, der Elefant im Raum. Alle haben ihn im Hinterkopf und alle denken dran, wenn sie Onkel Udo sehen. Aber sie bringen es nicht über die Lippen. Es wird nicht drüber gesprochen. Der Elefant im Raum. Heute beginnen wir das 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Und hier, das werden Sie in der nächsten Zeit sehen, stoßen wir immer wieder auf spannende Diskussionen zwischen Jesus und den religiösen Führern des Volkes. Da haben wir auch letztes Mal eine Szene gehabt in Markus 11, wie sie da alle zusammen ankommen. Die Hohepriester, größtenteils bestehend aus den liberalen Sadduzäern, die Schriftgelehrten, das waren vor allem die konservativen Pharisäer. Und dann waren da noch die Ältesten, der säkulare Adel. Sie bildeten das oberste jüdische Gremium, den Sanhedrin. Und sie kommen zu Jesus und die halten Jesu Person, Jesus selbst, für das große Problem. Und wir sehen seit Kapiteln, wie sie besessen sind von dem Gedanken, ihn zu beseitigen, ihn so schnell wie möglich umzubringen. Und dieser Gedanke, Jesus das Problem beseitigen und ihn umbringen zu müssen, das ist der Elefant im Raum. Jesus hat sie schon lange durchschaut. und seine Jünger entsprechend gewarnt. Aber wir werden das bei den nächsten Texten sehen in Markus 12, in diesen Streitgesprächen, mit denen sie Jesus attackieren. Da sieht man den großen Elefanten förmlich im Raum stehen, was ihr großes Ziel ist, nämlich ihn zu beseitigen. Aber sie benennen es eben nicht. Sie bringen es nicht über die Lippen, sei es aus Furcht, sei es aus Taktik, sondern sie versuchen es indirekt, wir würden so sagen, von hinten durch die Brust ins Auge. Sie versuchen also indirekt, Jesus in ein schiefes Licht zu rücken. Sie versuchen es indirekt, ihn zu diffamieren, seine Integrität zu beschmutzen oder ihm Aussagen zu entlocken, die ihn kompromittieren könnten, mit denen er sich selbst schaden würde. Einmal fragen sie ihn nach der Steuer, werden wir nächsten Sonntag sehen. Und dann berichten sie ihm wieder von einer bizarren Familiengeschichte und bitten um eine theologische Bewertung. Aber in Wirklichkeit geht es ihnen um etwas völlig anderes. Und man kann den Elefanten im Raum beinahe mit Händen greifen in diesen Gesprächen. Und wenn Sie das vergleichen, hier mit unserem Text, der das Kapitel Markus 12 eröffnet gewissermaßen, wie anders geht dagegen Jesus vor? Da gibt es keinen Elefanten im Raum, sondern Jesus nennt ausdrücklich Ross und Reiter. Also Ross und Reiter ist das Gegenstück zum Elefanten im Raum. Ross und Reiter. Jesus sagt seinen Gegnern auf den Kopf zu, was sie mit ihm vorhaben. Jesus sagt ihnen auf den Kopf zu, was in den nächsten Tagen passieren wird. Wir befinden uns ja schon mitten in der Kreuzigungswoche. Der Schauplatz dieser Rede, bei der Jesus das Gleichnis vorträgt, ist immer noch der Tempel. Von Lukas wissen wir, der den Parallelbericht schreibt, Lukas 20, andere Parallelbericht, Matthäus 21. Von Lukas wissen wir, dass zu dem Zeitpunkt noch eine größere Menge des Volkes dabei ist und das mitbekommt. Auch die religiösen Führer hören offensichtlich gespannt zu, wie Jesus hier zwar in der Form eines Gleichnisses redet, also in der Form eines Bildes, aber in der Sache unmissverständlich das Drama benennt, auf das sie alle jetzt zugehen in den nächsten Tagen. Bei Jesus, da bleibt kein Elefant, der noch irgendwo im Raum steht, sondern es wird alles klar auf den Punkt gebracht. Und die Gemeinden haben das auch sofort bemerkt. Wenn Sie sich den letzten Vers des Textes ansehen, Vers 12, und Sie, also die religiösen Führer, trachteten danach, ihn, nämlich Jesus, zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hat. Und sie ließen ihn und gingen davon. Also die haben genau begriffen. Jesus redet hier, wir werden das gleich sehen, in einer Direktheit, die den Betroffenen keinen Schlupfwinkel mehr lässt und keinen Interpretationsspielraum. Und ich muss Ihnen sagen, es nimmt einem fast den Atem, wenn man das liest. Wir hatten ja schon gesehen in den vorherigen Predigten, dass Jesus sich in diesen Tagen vorwiegend im Tempel aufhält. Er tritt immer wieder in Jerusalem hinein, in das religiöse Zentrum des jüdischen Volkes, auch um deutlich zu machen, das Herzstück von Israels Not sind nicht die Römer. Das Herzstück von Israels Not ist nicht die Politik, so schwer die zu ertragen sein mag, sondern das Herzstück ist ein gestörtes Verhältnis zu dem lebendigen Gott. Und heute in diesen Versen wird Jesus erneut beweisen, dass ihm völlig klar ist, wohin sein Weg in den nächsten Tagen führen wird, ja, führen muss. Die Bibelkritik erweckt manchmal den Eindruck, oder einige Teile, na, Jesus hätte auch erst so nach und nach gedämmert, was daraus werden würde aus seinem Weg. Das ist Unfug, wenn man sich die Texte ansieht. Er weiß genau, was er tut und warum er es tun muss. Und dass er diesen Weg gehen muss, nicht weil die Gegner so übermächtig stark wären, sondern weil der Vater im Himmel, der ihn liebt, ihm diesen einen Weg alternativlos vorgegeben hat. Das ist nun wirklich mal alternativlos. Und weil Jesus im freiwilligen Gehorsam zum Vater diesen Weg aus Überzeugung gehen wird. Und das hatte er immer ganz bewusst deutlich gemacht, über einen langen Zeitraum hinweg. Das Kreuz ist unausweichlich. Erinnern Sie sich nur an die drei Leidensankündigungen. Markus 8, Vers 31. Er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden, verworfen werden von den ältesten hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Zweite Leidensankündigung. Markus 9, Vers 31 wiederum. Er lehrte seine Jünger, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen und sie werden ihn töten und wenn er getötet ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Und dann die dritte Leidensankündigung, noch ein Kapitel später, Markus 10, wieder um Vers 31 herum. Das kann man sich ganz gut merken, eigentlich ab Vers 32. Er nahm die 12 zu sich, fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren wird. Wir gehen hinauf nach Jerusalem. Der Menschensohn wird überantwortet werden. Nun Priester und Schriftgelehrten, sie werden ihn zum Tode verurteilen, den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten, anspeien, geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Am Ende von Markus 10, Vers 45, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe zu einer Erlösung für viele. Und das tut er in völliger Freiheit und Souveränität, wie wir Johannes 10 entnehmen, wo Jesus gesagt hat, Johannes 10, Vers 18, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Jesus ist souverän, er weiß genau, was er tut, was er will und er will diesen Weg zum Kreuz, weil der Vater ihn will und weil es die einzige Chance ist, uns zu retten. Das wird auch in diesem Gleichnis wieder deutlich. Und eigentlich werden wir in diesem Gleichnis sogar 2 Gleichnisse finden, ein langes und ein ganz kurzes zum Schluss. Und deswegen redet Vers 1 auch von Gleichnissen im Plural. Er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden in dieser Situation und damit sendet er seinen Gegnern ein Signal. Und wir werden versuchen, genau zu verstehen, was dieses Signal ist. Einerseits, dass sie durchschaut sind, andererseits, dass sie umkehren müssen. Und jetzt könnte einer von uns fragen, ja, bitteschön, was geht uns das an? Wir sind nicht die Führer Israels. Wir leben nicht mehr in der Woche, die auf die Kreuzigung zusteuert. Was geht uns diese Auseinandersetzung Jesu mit den Führern Israels an? Moment. Als Markus dieses Gleichnis in sein Evangelium aufnimmt, da weiß er ja auch, dass seine ersten Leser nicht in Jerusalem sitzen werden, sondern als Christen in der Region Rom leben. Was geht die das an? Und trotzdem hält Markus es für nötig, geleitet durch den Heiligen Geist, auch den römischen Christen dieses Gleichnis zugänglich zu machen, auch den hannoverschen Christen dieses Gleichnis zugänglich zu machen. Und er tut es deshalb, weil hier auf eine ganz bestimmte Weise, die hoffentlich deutlich werden wird, auch unsere Geschichte verhandelt wird. Auch Ihre Geschichte und meine Geschichte. Begeben wir uns also auf Entdeckungstour, indem wir zunächst versuchen, das Gleichnis selbst so gut wie möglich zu übersetzen. Und Sie werden merken, wenn wir das Gleichnis einigermaßen klar übersetzt haben, dann wird umso deutlicher werden, wo es uns trifft. Überschrift schlage ich vor, eine endlose Geschichte. Eine endlose Geschichte. Und dann kann man vor das erste Wort eine noch in Klammern ein K setzen. Es ist keine endlose Geschichte dann irgendwann mehr, auch wenn es erst eine endlose Geschichte ist. Das wäre mein Überschriftenvorschlag und wir gehen jetzt gleich hinein in die Verse 1 und 2. Und er, also Jesus, fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Wie so oft knüpft Jesus in seinen Gleichnissen an eine Alltagssituation an, eine Situation, die den meisten seiner Hörer ganz vertraut war. Es war damals üblich, es war damals gängige Praxis, dass ein Großgrundbesitzer Ackerland verpachtete. Und dann wurde von diesem Großgrundbesitzer mit den Pächtern ein Zins vereinbart, den die jährlich zu entrichten hatten. Wir sehen, der hier beschriebene Deal ist ziemlich pächterfreundlich. Er verabredet nämlich, dass er einen bestimmten Anteil der jeweiligen Ernte erhält von seinen Pächtern. Das heißt, sie bezahlen mit Naturalien und damit liegt das Risiko beim Besitzer. Läuft die Ernte gut, kriegt er mehr, läuft sie schlechter, kriegt er weniger. Das ist also eher arbeitnehmerfreundlich. Vor der Verpachtung sorgt der Besitzer noch für eine optimale Ausstattung des Objekts. Er gibt sich wirklich alle erdenkliche Mühe. Er investiert kräftig. Schon die Anpflanzung eines solchen Weinbergs in Israel war ja sehr mühevoll, wenn man etwa an die steinigen Abhänge in Galiläa und in Judäa denkt. Ein alter Rabbi hat geschrieben, als Gott die Felsen, Als Gott die Steine in der Welt verteilte, da hat er die meisten in Israel abgeladen. Und so war auch das Problem für diejenigen gewesen, die so einen Weinberg anlegten. Sie haben das meistens terrassenförmig gemacht. Sie mussten den erstmal von den Steinen so weit wie möglich reinigen. Dann wurde in der Regel ein Zaun drumherum gebaut, zum Schutz gegen wilde Tiere und Diebe. Das war entweder eine Mauer, es konnte eine stachelige Hecke sein. Dann legte man eine Kelter ein, an die im Boden meistens ausgehauen wurde. Hier trat man dann die Trauben mit den Füßen aus in dieser Kelter. Und man baute in der Regel einen Turm, der dient im Sommer für die Arbeiter als kühle Behausung und abends für die Wächter als Aussichtspunkt. Und Sie merken schon, es war viel Geduld nötig. Manchmal braucht es 5 Jahre vom Anlegen des Weinbergs bis zur ersten Ernte. Geduld. Und die hat der Besitzer. Nachdem alles vorbereitet ist, kehrt er an seinen Stammsitz zurück. Der konnte in Alexandria liegen, in Rom, in Ephesus, wo auch immer. Und erst zur Erntezeit wird er dann einen Mitarbeiter, einen Knecht entsenden, um die Pachtgebühr, um den Ernteertrag verabredungsgemäß in Empfang zu nehmen. Es ist alles ganz transparent. Alles wie abgesprochen. Und die spannende Frage für uns lautet jetzt, who is who? Wer ist wer? Wer ist der Weinbergbesitzer? Wer sind die Pächter? Was ist mit dem Weinberg gemeint? Wir hatten ja gesagt, bei Jesus steht kein Elefant im Raum. Das ist alles ganz eindeutig. Und seine Hörer, als sie dieses Gleichnis zum ersten Mal aufnahmen, da werden die allermeisten sofort geschaltet haben und gesagt, das klingt wie Jesaja 5, 1 bis 7. Also die Lesung, die wir gehört haben. Das klingt wie Jesaja 5, 1 bis 7. Und dort wird es ja aufgelöst. In Vers 7, also erst besingt Jesaja da, wie der Weinberg angelegt wird, liebevoll, versorgt, gebaut, gepflegt. Und dann erwartet der Weinbergsbesitzer Frucht und die Frucht kommt eben nicht. Was hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Und dann heißt es in Jesaja 5, Vers 7, des Herrn Zebaoth Weinberg, aber es ist Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Die Sache ist also klar. Der Weinberg ist Israel. Häufig wird im Alten Testament ein Weinberg als Bild für Israel verwendet. Und der Besitzer ist Gott. Gott hat viel in sein Volk investiert. Gott hat sein Volk erwählt. Er hat es versorgt. Er hat es beschenkt mit seiner Offenbarung in der Heiligen Schrift. Und jetzt hofft er auf gute Frucht. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir verlangt, Gottes Wort halten, Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Er hofft auf Frucht, auf gute Frucht, nicht auf Leistung in erster Linie, nicht darauf, dass sie eine gewisse Anzahl von Regularien und Ritualen einhalten, sondern er hofft auf die Frucht des Vertrauens, auf die Frucht der Liebe zu ihm, auf die Frucht des freiwilligen Dienstes. Er hofft darauf, dass sie seine Liebe erkennen und erwidern und er hofft auch auf die Frucht der Dankbarkeit. Aber der Weinberg, er lässt nicht nur die guten Früchte vermissen, sondern er bringt das Gegenteil hervor. Also nicht nur keine Früchte, sondern massiv schlechte Früchte, wie Jesaja schreibt, Jesaja 5, Vers 4. Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brachte? Und in Vers 7, da verwendet Jesaja auch im Hebräischen einen Reim und die Luther-Übersetzung versucht diesen Reim nachzuvollziehen. Ja? Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Er wartet auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Es ist ein Versuch, auch diese Reimstruktur des hebräischen Textes irgendwie aufzunehmen. Gott steht da, der Weinbergsbesitzer, und es kommt genau das Gegenteil heraus von dem, wofür der Weinberg angelegt worden war. Und Jesaja hat schon vorher gezeigt, wir untersuchen ja zurzeit Jesaja in der Bibelstunde, werden das auch am kommenden Donnerstag machen, er hatte schon vorher gezeigt, das entscheidet sich immer im persönlichen Verhältnis zu Gott, ob Frucht da ist oder nicht. Das geht nicht darum, ob einer eine bestimmte Leistung erbringt, sondern ob er seinen Herrn liebt, ob er sich in erster Linie vor Gott gestellt weiß in seinem ganzen Alltag. Davon hängt das ab, ob er Gott wirklich ernst nimmt. Und da liegt viel im Argen in Israel, zeigt Jesaja vorher. Und dann kommt dieses Weinberglied über die ausbleibende Frucht. Und wenn Sie Jesaja 5 weiterlesen, sehen Sie dann, dass eine große Gerichtspredigt folgt, ein Wehe nach dem anderen, wo Gott sagt, es ist alles schief bei euch, weil euer Herz schief ist. Und darum nennen eure Führer das Richtige, nennen sie falsch und das Falsche nennen sie richtig. Es wird alles pervertiert, es wird alles umgedreht. Und es wird das Gericht des Heiligen Geistes kommen. Und verstehen Sie, deshalb musste dieses Weinbergsgleichnis Leuten, die das Alte Testament also kannten, die die hebräische Bibel kannten, und das waren sehr viele, sofort den kalten Schweiß auf die Stirn treiben, weil sie diesen Zusammenhang hatten. Ist es schon so weit? Ist es schon so schlimm? Kündigt sie ein unvermeidbares Gericht an? Umso spannender, wer sind nun die Weingärtner? Wer sind die Pächter? Die kommen ja bei Jesaja 5 nicht vor. Und wir werden gleich sehen, die Pächter, das sind diejenigen, die sich sofort angesprochen fühlen, in dem Falle, nämlich die religiösen Führer, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten, und aber auch die Ältesten, die fühlen sich angesprochen. Sie merken, dass Jesus das über sie sagt. Und was sagt er jetzt über sie? Was läuft da eigentlich in dieser Geschichte Israels falsch? Damit kommen wir schon zu Vers 3. Sie nahmen ihn aber, also diese Pächter, diese Vertragspartner des Besitzers, sie nahmen diesen Knecht, den er schickt, um ganz ordnungsgemäß seinen vereinbarten Ertrag abzuholen. Sie nahmen ihn und schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Das Wort, was hier für Schlagen steht, ist ziemlich brutal. Sie verprügelten ihn also richtig. Und der zweite, Vers 4, abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und verschmähten ihn. Also der zweite wird sogar am Kopf verletzt, er wird gezielt lächerlich gemacht, er wird entwürdigt. Auch er kommt mit leeren Händen zu seinem Herrn zurück, aber er kommt noch knapp mit dem Leben davon. Und das ist dem dritten Gesandten schon nicht mehr vergönnt. Vers 5, und er sandte noch einen anderen, den töteten sie. Also der wird jetzt ermordet und so geht's weiter. Den einen töteten sie, viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Es ist nur, der erste, der getötet wird, ist nur ein Opfer in einer langen Geschichte. Und haben Sie gemerkt, was Jesus hier beschreibt, ist eine dramatische Zuspitzung, ist eine Eskalation. Es wird immer brutaler, es wird immer schlimmer und deswegen unsere Überschrift, eine endlose Geschichte der Gewalt, eine endlose Geschichte der Rebellion gegen Gott, der Undankbarkeit gegen Gott, aber auch eine endlose Geschichte der Geduld und der immer wieder neuen Chance. Schauen Sie, was einen noch mehr verwundert als die dreiste Gewalt der Pächter, das ist die naiv anmutende Geduld des Besitzers. Und man fragt sich, warum verschleißt er einen Knecht nach dem anderen? Warum macht er das? Das ist Gottes Geschichte mit seinem geliebten Volk. Warum verschleißt er einen Knecht nach dem anderen? Und der Zuhörer fragt sich, wann zieht der Chef endlich Konsequenzen? Wann rappelt es endlich im Karton? Wann schlägt er endlich zu? Und als er diese Konsequenz dann zieht, da wird das Staunen, da wird das Entsetzen noch größer. Vers 6. Da hat er noch einen, seinen geliebten Sohn, den sandte er als Letzten auch zu ihnen. Und er sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Und wissen Sie, dieser Vers 6, das ist der eigentliche, wenn ich das so sagen darf, das ist der eigentliche Schocker in dem Gleichnis. Jesus hat solche Überraschungseffekte ja immer wieder benutzt, um seine Zuhörer wachzurütteln, um sie aufzuschrecken gewissermaßen. Und das ist hier der Schocker in diesem Gleichnis. Der Besitzer schickt den Verbrechern sein Liebstes. Also anstatt jetzt mit bewaffneter Begleitung, mit seinem Bodyguard und seiner Sicherheitsabteilung dort aufzukreuzen und für Ordnung zu sorgen in seinem Besitz, schickt er ihnen den eigenen Sohn. Das ist der Gipfel der Geduld. Und dieser Gipfel der Geduld Gottes wird zum Gipfel der Gewalt und des Unrechts. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lass uns ihn töten. So wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Haben Sie es mitgekriegt? Die ermorden ihn nicht, obwohl er der Sohn ist, sondern sie ermorden ihn, weil er der Sohn ist. Sie sagen, den jetzt erst recht. Man weiß nicht, was sie sich davon versprechen. Vielleicht wird der Besitzer dann resignieren und uns endlich in Ruhe lassen und sich zurückziehen. Jetzt erst recht, sagen sie. Und schauen wir genau hin, dieses Gleichnis markiert die Brutalität und den Irrsinn der Sünde wie in einem Brennglas. Der Sohn, nachdem man ihn ermordet hat, wird nicht mal ordnungsgemäß beerdigt, sondern er wird einfach rausgeworfen. Es wird gewissermaßen das Kadaver rausgeworfen. Sollen sich doch die Tiere um die Leiche kümmern. Was sie hier tun, das ist unumkehrbar. Das ist in seiner Bösartigkeit nicht zu steigern. Und wissen Sie, in dem Moment, als Jesus das ausspricht, er sagt das ja nicht in einem Hinterzimmer oder in einer stillen Bibelstunde. Er sagt das öffentlich im Tempel, wo er sie alle vor sich hat, wo er die Menschenmenge vor sich hat, wo er diese Repräsentanten der religiösen Führungsgruppen vor sich hat. Das ist die Situation. Und in dem Moment, wo Jesus das sagt, ich bin sicher, dürfte den Führern das Blut in den Adern erstarrt sein. Denn Jesus sagt ihnen auf den Kopf zu, was sie in den nächsten Tagen mit ihm machen werden. Es ist eine unerhörte Spannung. Kein Elefant im Raum, sondern Ross und Reiter. Und genau so wird es dann ja auch später nach der Kreuzigung und Auferstehung über Jesus gesagt, wenn im Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 12, darum hat Jesus, damit er das Volk heiligte, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor der Tür. Sie haben ihn rausgeschmissen. Er kam in sein Eigentum, sagt Johannes 1, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie schmeißen ihn raus. Und das sind nicht irgendwelche römischen Vasallen, sondern sind die Führer des Tempels. Und ich denke, Sie merken jetzt, mit Jesaja 5 im Hintergrund, und die hatten den im Hintergrund, gibt es für dieses Gleichnis keine zwei Deutungsmöglichkeiten mehr. Das ist absolut eindeutig. Ross und Reiter. Gott hat alles für sein Volk getan. Gott hat sein Volk erwählt. Gott hat sein Volk versorgt. Gott hat sein Volk geführt. Gott hat sich seinem Volk offenbart. Gott hat seinem Volk gegenüber immer wieder Geduld walten lassen. Und was wäre die normalste Reaktion gewesen? Er wartete auf gute Frucht. Dankbarkeit, Gehorsam, geistliche Frucht, Hingabe, Dienst, natürlich mit all den menschlichen Fehlern, die bei Menschen passieren. Und trotzdem immer wieder Buße, Bitte um Vergebung, Ehrfurcht und Freude darüber, zum Volk dieses Gottes zu gehören. Das wäre normal gewesen. Aber das kam nicht, von Ausnahmen abgesehen, von diesem kleinen Rest abgesehen. Aber das kam bei den meisten nicht. Und was hat Gott gemacht? Er hat in endloser Geduld seine Propheten geschickt, einen nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und manchmal haben die Leute kurzfristig gehört, aber die große Linie weist in die Gegenrichtung. In der Regel haben sie Propheten abgewiesen, in der Regel haben sie die Propheten verhöhnt, in der Regel haben sie misshandelt. Man könnte sagen, die Geschichte Israels ist dicht gefüllt mit beschimpften, geschlagenen, misshandelten, ermordeten Propheten. Und meistens geschah es durch die eigenen Leute. Die Prophetengeschichte Israels ist eine Märtyrergeschichte, das müssen wir verstehen. Und Justin, der Märtyrer zum Beispiel, berichtet in seinem berühmten Dialog mit Tryphon, dass Jesaja später zersägt worden sei. Und darauf beruft sich wahrscheinlich auch Hebräer 11, wo die verschiedenen Wege der Boten Gottes beschrieben werden und wo es dann heißt in Vers 37, einige sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Das ist wahrscheinlich Jesaja, von dem er da redet. Jeremia haben sie in eine Grube geschmissen. Und eine spätere Tradition besagt, dass er am Ende auch zu Tode gesteinigt worden sei. Was haben sie mit Zacharia gemacht? Also nicht Zacharia, sondern Zacharia, auch einem Propheten. Das steht in 2. Chronik 24, ab Vers 20. Und der Geist Gottes ergriff Zacharia, den Sohn des Priesters Jojada, der trat vor das Volk und sprach zu ihnen, 2. Chronik 24, 20, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, sodass ihr kein Gelingen habt? Denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten auf Befehl des Königs ihn im Vorhof am Hause des Herrn. Und der König Joasch gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, der Vater Zacharias, an ihm getan hatte, sondern er tötete seinen Sohn. Der aber sprach, als er starb, der Herr wird es sehen und strafen. Oder denken Sie an Micha, den haben sie ins Gesicht geprügelt. In der hebräischen Bibel ist das zweite Buch Chronik das letzte Buch. Es sind auch all die Bücher drin, die in unserem Alten Testament stehen, nur in einer etwas anderen Reihenfolge. Und in der hebräischen Bibel ist das zweite Chronikbuch das letzte Buch. Und Kapitel 36 ist das letzte Kapitel in diesem zweiten Chronikbuch. Und ich will Ihnen sagen, was im letzten Kapitel des letzten Chronikbuches des letzten Buches des hebräischen Alten Testaments steht, 2. Chronik 36, Vers 14 bis 16. Das liest sich wie eine Bilanz der Prophetengeschichte. Auch alle oberen Judas, also 2. Chronik 36, 14. Auch alle oberen Judas und die Priester und das Volk versündigten sich noch mehr mit all den greulichen Sitten der Heiden, machten unrein das Haus des Herrn, das er geheiligt hatte in Jerusalem. Und der Herr, der Gott ihrer Väter, er ließ immer wieder gegen sie reden durch seine Boten, denn er hatte Mitleid mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes, verachteten seine Worte, verhöhnten seine Propheten, bis der Grimm des Herrn über sein Volk wuchs und es kein Vergeben mehr gab. Sie sehen, es ist immer dieselbe Story. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Denn jetzt zeigt Jesus den Führern, Leute, das ist nicht nur eure Tradition. Leute, das ist nicht nur eure Geschichte. Leute, euer Problem wäre nicht, dass ihr im Sinne einer Kollektivschuld nachträglich haftbar gemacht werdet für das, was eure Vorfahren mit den Propheten getan haben, sondern eure Schuld besteht darin, dass ihr aktiv in diese Geschichte, in eben diese Geschichte eintretet, dass ihr sie aktiv weiterführt und dass ihr die Rebellion gegen euren Gott noch weiter auf die Spitze treibt und eskalieren lasst. Zum Schluss schickte er ihnen seinen Sohn und den brachten sie um. Das ist die Botschaft Jesu an die Führer. Er sagt, guckt doch eure Geschichte an. Aber euer Problem ist nicht eure Geschichte, sondern euer Problem ist eure Gegenwart. Euer Problem ist nicht, dass andere euch ein schlimmes Erbe hinterlassen haben, sondern dass ihr selber dieses Erbe noch weiter zuspitzt und dramatisch verschlimmert. Das ist euer Problem. Und sie erinnern sich an diese bewegenden Worte, die Jesus dann kurz danach seinem Volk in Matthäus 23 zurufen wird. Das ist kurz nach dem, was wir jetzt hier in dem Gleichnis haben. Jerusalem, Jerusalem, Matthäus 23, 37. Die du tötest die Propheten und steinigst du die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Euer Part ist Vers 6. Euer Part ist Vers 6. Und hier schlägt das Ganze um. Schauen Sie, hier wird aus dem zurückblickenden Gleichnis eine Prophetie, deren erster Teil sich in wenigen Stunden erfüllen wird. Und ihr wisst es, da hat er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten auch zu ihnen. Und er sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber töteten ihn. Ihr wisst es. Und in Matthäus 23 hatte Jesus diesen Zusammenhang auch nochmal ausgedrückt. Matthäus 23, 34, siehe, ich sende euch Propheten, Weise und Schriftgelehrte. Und von ihnen werdet ihr einige töten. Und kreuzigen. Und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen. Merken Sie, hier richtet Jesus jetzt den Blick schon über seine eigene Tötung hinaus auf das, was die mit seinen Jüngern machen werden. Er redet davon, dass sie die kreuzigen werden. Das gab es im Alten Testament noch nicht. Das haben sie dann erst von den Römern gehabt. Und hier benennt Jesus schon seine Nachfolger, seine Apostel. Ihr werdet auch meine Leute brutal verfolgen, heißt das. Und ihr werdet euch kurzfristig scheinbar durchsetzen und ihr werdet voll verantwortlich einsteigen in die Schuldgeschichte, die im Alten Testament beginnt und von euch fortgeschrieben wird. Und dann endlich, in Vers 9, stellt Jesus die eine Frage, die kommen muss und die denen allen wahrscheinlich schon auf den Lippen lag. In Vers 9, was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Und wohlgemerkt, wenn da in Vers 2 steht, dass der Besitzer sich verabschiedet hatte, dann ist damit nicht gemeint, dass Gott sich verabschiedet hat und abwesend ist zwischenzeitlich, sondern das bedeutet, Gott greift nicht sofort direkt ein. Er lässt Raum zur Umkehr. Und als Jesus diese Frage stellt, was wird wohl der Herr des Weinbergs tun? Da bekommen wir noch eine hochinteressante Zusatzinformation von Matthäus, der das ja auch berichtet. Matthäus notiert einen Zwischenruf der Leute, die dabei stehen, wahrscheinlich nicht von den Führern, sondern eher von der Menge, nämlich Matthäus 21, 41, als Jesus fragt, was wird der Besitzer des Weinbergs nun tun? Da heißt es, und sie antworteten ihm, er wird den Bösen ein böses Ende bereiten und seinen Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zur rechten Zeit geben. Das ruft die Menge dazwischen. Das ist im Grunde genommen ja das Einzige, was logischerweise jetzt passieren kann. Und Jesus bekräftigt das. Da sind wir wieder in Markus 12, Jesus bekräftigt das und sagt, ja, er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Er wird kommen und als Richter eingreifen. Und Sie wissen, 70 nach Christus wird der Tempel durch die Römer zerstört. Und bei der Zerstörung des Tempels im sogenannten jüdisch-römischen Krieg, da wird die ganze Führungsschicht der hohen Priester untergehen. Die Sadduzäer werden 70 nach Christus aus der Geschichte verschwinden. Sie, die jetzt die Macht im Tempel noch haben. Und von da an werden die Pharisäer sich besser halten. Die hatten die Synagogen über das ganze Land verteilt. Und das, was wir heute als Judentum wahrnehmen, ist das pharisäische Judentum größtenteils, die dann in dem Wirken der Rabbinen gewissermaßen weiterlebten. 70 nach Christus aber wird der Tempel zerstört, die Sadduzäer werden ausgelöscht. Und dann gibt es ja noch diesen zweiten Aufstand von Rabbi Akiva, 132 bis 135, und 135 kommt dann die endgültige Niederlage im zweiten jüdisch-römischen Krieg. Er wird kommen, er wird den Weinberg wegnehmen und er wird den anderen geben. Und dann gibt es für die ferne Zukunft noch eine Verheißung für Israel, aber die ist jetzt, die kommt erst in Markus 13, werden wir dann sehen. Aber verstehen Sie die fast unerträgliche Spannung dieser Situation? Da gibt es keinen Elefanten im Raum. Jesus spricht alles an. Jesus löst diese Spannung nicht auf, sondern Jesus verstärkt die Spannung sogar noch zum Schluss mit einem Kurzgleichnis. Mit einem Kurzgleichnis, das er auch dem Alten Testament entnimmt, Vers 10. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen, Psalm 118? Vers 22 und 23, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unseren Augen. Jesus sagt, Leute, das steht doch auch in eurer Bibel, Psalm 118. Und Psalm 118 malt ein Bild wie vom Tempelbau, damals bei Salomo. Da gibt es einen besonderen Eckstein. Das ist jetzt die Geschichte, die ihr gewissermaßen erzählt. Der war stabil, der war bestens geeignet. Und was haben die Fachleute gemacht mit dem Eckstein? Sie haben ihn weggeworfen. Sie haben gesagt, den brauchen wir nicht, den wollen wir nicht. Aber am Ende stellte sich heraus, das war der wichtigste Stein von allem. Das wurde der Eckstein. Das wurde der Stein im Tempelgebäude, in einem zentralen Tempelgebäude, bei dem alle anderen Linien zusammenliefen. Das wurde der Stein, von dem aus die gesamte strategische Ausrichtung entschieden wurde. Man kann dieses Wort, was hier steht, auch mit Schlussstein übersetzen. Dann wäre es gewissermaßen die Krone eines Torbogens, auf den das gesamte Werk zuläuft. Der Schlussstein oder der Eckstein, jedenfalls der zentrale, der entscheidende Stein, der, an dem alles abhängt. Und das ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Das ist der Stein, von dem die Führer gesagt haben, wir brauchen ihn nicht, wir wollen ihn nicht. Psalm 118, sagt Jesus. Und ausgerechnet Psalm 118, Sie erinnern sich, daraus hatte die Menge ja auch schon gesungen, als Jesus in Jerusalem einzog, wenige Tage vorher. Hosianna, ne? Dieses Hosianna kommt auch aus Psalm 118. Es ist so, als ob Jesus die quasi nochmal mit der Nase auf diesen Psalm stupsen will. Gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Leute, dieser Psalm redet von mir, begreift es doch. Begreift es doch, dass ihr meiner nicht habhaft werden wird. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen. Und Sie hören, wie Jesus hier schon seine Auferstehung andeutet, wie er das ja auch sehr deutlich in den Leidensankündigungen immer ausgesprochen hatte. Der Stein wird der Eckstein sein, er wird triumphieren. Das letzte Wort sprechen weder die hohen Priester, noch die Schriftgelehrten, noch die Ältesten. Und übrigens hat es ja Jesaja mehr als 700 Jahre vor Christus auch schon geschrieben, was mit diesem Messias, der dann so leiden würde, geschehen würde. Er würde siegen, so steht es doch in Jesaja 53. Mein Knecht, der Gerechte, er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er in die Länge leben und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Er wird das Licht schauen und die Fülle haben. Ich werde ihm die vielen zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben den Tod gegeben hat. Er wird siegen. Er wird der Herr sein. Er spricht das letzte Wort. Und schauen Sie, von dort aus wird auch deutlich, was die tiefste Konsequenz von Vers 9 ist. Er wird ihnen, also den religiösen Führern Israels, den Weinberg wegnehmen und ihn anderen geben. Wer sind die anderen? Wer sind die neuen Führer des Volkes Gottes? Als die junge Gemeinde entsteht und sich konstituiert, da heißt es, und sie blieben zusammen und kamen zusammen und studierten die Lehre der Apostel. Sie studierten nicht die Lehre der Pharisäer, sie studierten nicht die Lehre der Schriftgelehrten, sie studierten nicht die Lehre der hohen Priester, sie studierten nicht die Lehre der Rabbinen, sie studierten nicht die Lehre dessen, was dann später im Talmud zusammenkam, sondern sie studierten die Lehre der Apostel. Und Jesus sagt, das sind die Leute, die die Grundlage meiner Gemeinde werden. Sie kriegen den Weinberg. Und er kündigt ja in Johannes 14 bis 16 dann auch an, dass er diesen Aposteln seine weiteren Offenbarungen geben wird. Und dass über diese Apostel sein Wille geschehen wird. Und sie werden geleitet sein vom Heiligen Geist. Und sie werden Gottes Volk der Zukunft lehren. Diese Nobodies, die verachtet wurden von den gelehrten Pharisäern, die die ganze Tradition hinter sich hatten. Er wird seinen Weinberg anderen geben. Wir studieren das, was die Apostel uns als Heilige Schrift mitgegeben haben. Und im Lichte dessen, was Gott uns durch seine Apostel zeigt, verstehen wir auch das Alte Testament erst in seiner vollen Bedeutung. Dass wir das Alte Testament wirklich verstehen, geschieht erst, wenn wir es im Lichte des Neuen lesen. Verstehen Sie? Es ist gut, dass wir die jüdische Tradition kennen. Es ist gut, dass wir, um die Hintergründe besser zu verstehen, wissen, was die Rabbis gelehrt haben. Dann wissen, was später im Talmud steht. Das müssen wir als Theologen auch wissen und als solche, die anderen helfen wollen, diese Zeit auch zu verstehen. Das ist wichtig für den Hintergrund. Aber unsere Orientierung gewinnen wir nicht aus den rabbinischen Schriften. Und es bringt nichts, wenn man mit gewissen Spezialhintergrundinformationen meint, die nun noch sehr viel bessere Bedeutung des Neuen Testamentes zeigen zu können, sondern unser Ausgangspunkt ist das Neue Testament. Er will den Weinberg anderen geben. Und überlegen Sie mal, wie machtlos müssen die Gegner sich in dieser Situation gefühlt haben? Und wie gern hätten sie sofort zurückgeschlagen? Also, können nicht. Es ist, als wären ihnen die Hände gebunden, Vers 12, und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Man hat den Eindruck, die können kaum noch an sich halten. Und sie fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Sowohl das Volk verstand es, als auch die Führer verstanden es. Und sie ließen ihn. Man kann sagen, sie ließen ihn noch. Und gingen davon. Was für eine Situation. Und jetzt ist die Gefahr groß, dass wir dieses Gleichnis zuschlagen und sagen, ja, interessanter Einblick in die damalige historische Situation. Und wenn die gemeint waren, dann können wir uns wegducken. Aber warum hat es Markus dann auch seinen römischen Lesern geschickt? Sie müssen wissen, die jüdischen Schriftgelehrten, die gehören ja heilsgeschichtlich zum Alten Testament noch. Eine endlose Geschichte. Altes Testament. Und damit gilt von den jüdischen Schriftgelehrten und von all dem, was uns hier vorgeführt wird durch Jesus in diesem Gleichnis, von dem gilt das Gleiche, was der Apostel Paulus über das gesamte Alte Testament schreibt. In Römer 15, Vers 4. Was schreibt Paulus da über das Alte Testament in Römer 15, Vers 4? Warum sollen wir das studieren? Warum ist das für uns wichtig? Und warum ist es für uns deshalb auch wichtig, dieses Gleichnis zu studieren? Antwort, Römer 15, Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schriften Hoffnung haben. Und man könnte genauso sagen, dieses Gleichnis ist auch uns geschrieben zur Lehre, damit wir durch Geduld und den Trost der Schriften Hoffnung haben. Und deswegen müssen wir jetzt zum Schluss fragen, was der Jesus uns an diesen sogenannten bösen Weingärtnern zeigt, was Jesus uns durch Markus zeigt. Und wir finden hier drei praktische Konsequenzen. Drei praktische Konsequenzen, die auch heute für jeden Menschen gelten, ganz gleich, wo er lebt, ganz gleich, aus welcher Tradition er kommt. Sie gelten für jeden Menschen. Und diese drei Konsequenzen möchte ich Ihnen zum Schluss mit auf den Weg geben. Erste Konsequenz. Dein Schöpfer fordert Antwort. Erstens, dein Schöpfer fordert Antwort. Schauen Sie, wie gut hatte der Besitzer den Weinberg ausgestattet? Er hatte ihn lebensfähig gemacht. Er hatte ihn mit allen Mitteln der Kunst geschützt. Er pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun, grub eine Kelter. Er war voll funktionsfähig. Auch in ihr Leben hat Gott viel hineingeschenkt, hat Gott unendlich viel hineininvestiert. Gott ist der Schöpfer ihres Lebens. Ihr Leben gehört ihm, nicht ihnen. Schauen Sie, wie viel Gott ihnen gegeben hat an Begabungen, an Möglichkeiten, an Bewahrung. Auch an leidvollen Phasen, die sie aber durchgestanden haben, weil sie nicht daran kaputt gegangen sind. So viel hat der Schöpfer ihnen gegeben. Und sein Schutz über ihrem Leben unterstreicht nochmal, dass ihr Leben ihm gehört. Und deshalb hat der Schöpfer einen Anspruch darauf, dass ihr Leben Frucht bringt für ihn. Er wartete auf Frucht. Das ist keine Zumutung, das ist keine Überforderung. Sie müssen nicht irgendeine religiöse Leistung bringen, die sie nicht bringen können. Sondern er wartet auf Frucht. Er schickt die, um seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs zu holen. Er wartet auf ihre Dankbarkeit. Er wartet auf ihr persönliches Vertrauen. Er wartet auf ihre Anbetung. Er wartet darauf, dass sie ihr Leben voller Dankbarkeit für dieses Geschenk, was er ihnen macht, für ihn einsetzen. Er wartet darauf, dass sie ihr Leben für ihn leben. Es ist deinem Schöpfer nicht egal, was du mit deinem Leben anfängst. Es ist deinem Schöpfer nicht egal, wie du deinen Tagesablauf von früh um 6 oder 7 oder 8 bis abends um 12 oder 11 oder 24 Uhr füllst. Dein Schöpfer fordert Antwort. Und wie macht er das? Wie fordert er diese Antwort? Wir haben es ja gesehen, durch die Boten. Hier steht viermal er sandte. Vers 2, und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht. Vers 2, Vers 4, abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Vers 5, und er sandte noch einen anderen. Und Vers 6, und da sandte er wieder, nämlich am Ende den Sohn. Er schickt seine Boten. Er hat seine Boten in ihr Leben geschickt, vielleicht durch ihre Eltern, die sie schon auf dem Schoß gehabt haben und ihnen aus der Kinderbibel etwas vorgelesen haben. Vielleicht. Vielleicht haben sie es das erste Mal in ihrem Jugendkreis entdeckt. In einer Gemeinde. Gott hat ihnen die Leute aus diesem Jugendkreis über ihren Lebensweg geschickt. Oder Gott hat ihnen seinen Knecht geschickt dadurch, dass sie in einer Schulklasse in der 11. saßen und da kam so ein Sprecher von den Gideons, die Bibel verteilen in Schulen. Und sie haben vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben in der 11. Schulklasse ein Neues Testament in den Händen gehalten und haben angefangen zu lesen. Und sie haben all das, was Gott im Neuen Testament offenbart, plötzlich in den Händen gehabt und konnten es lesen. Oder vielleicht hatten sie eine ältere Dame, um die sie sich gekümmert haben, weil sie krank war. Und sie haben immer, wenn sie in das Haus dieser Dame kamen, gemerkt, dass da Bibelverse rumstanden und dass diese Frau offensichtlich betete. Und sie haben sie gefragt, warum machen sie das? Und dann hat sie angefangen zu erzählen. Ich weiß nicht, auf welchem Wege Gott sie angesprochen hat, aber er hat ihnen garantiert seine Boten geschickt. Und wenn Gott ihnen bis heute noch keinen Boten geschickt haben sollte, dann schickt er uns als Gemeinde ihn heute als Boten. Und wir sagen, schauen Sie, das hat Jesus für Sie getan. Und Gott ruft und Gott verlangt nach Ihrem Leben. Und wissen Sie, dieses Gleichnis, dein Schöpfer fordert Antwort, das zeigt, worin das Hauptproblem von uns Menschen besteht. Und das Hauptproblem von uns Menschen besteht nicht darin, dass wir Menschen ein leidender, antwortloser Sucher sind. Das ist sicherlich auch ein Teil des Menschen, der ohne Gott lebt. Aber so denken wir oft über die Menschen auch nicht ganz zu Unrecht. Deswegen, dieser arme Mensch, der hat so viele Probleme und so viele Fragen, er sucht. Und was wäre das doch für ihn eine Hilfe, wenn er endlich Gott finden würde? Das stimmt ja auch. Aber das ist nicht das Erste, was Gott über den Menschen sagt. Sondern würden Sie diese Pächter als arme, leidende Sucher verstehen? Nein, würden Sie nicht. Was ist unser Hauptproblem als Menschen? Und das ist die Diagnose, die sich durch die Bibel zieht, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Unser Hauptproblem ist nicht, dass wir leidende Sucher sind, sondern dass wir gesuchte Rebellen sind. Wir sind von Gott gesuchte Rebellen. Das sind wir. Ja, der verlorene Sohn in Lukas 15, der hat sicherlich auch gelitten, als er dann den Schweinefraß verdauen musste. Aber er hat vor allem rebelliert. Wir sind gesuchte Rebellen. Und Markus 12, das ist mir zum ersten Mal, ich habe diesen Text schon so oft studiert, das ist mir zum ersten Mal hier nochmal aufgefallen. Er zeigt wie in einem Blitzlicht die biblische Anthropologie, die biblische Lehre vom Menschen. Das sind wir. Auch wenn wir es programmatisch nicht so ausdrücken würden. Aber das sind wir Menschen. Und da muss ich sagen, wo er recht hat, hat er recht, da hat uns Karl Marx geholfen. Die meisten würden das nicht so ausdrücken, wie es Karl Marx gesagt hat, aber Karl Marx hat mit seiner Lehre vom Menschen genau das beschrieben, was wir Menschen sind. Er hat das nur nicht als Rebellion bezeichnet, sondern als Befreiung des Menschen. Ja? Hören Sie mal, Karl Marx schreibt 1843, je mehr der Mensch in Gott setzt, je weniger behält er in sich selbst. Das ist es doch, das ist unsere Haltung. Weniger Gott, mehr wir. Wenn zu viel Gott, dann zu wenig wir. Oder Karl Marx schreibt, im selben Jahr 1843, ist Gott der Souverän oder ist der Mensch der Souverän? Einer von beiden ist eine Unwahrheit, wenn auch eine existierende Unwahrheit. Das ist so typisch Marx' Sprache. Er sagt, wer ist der Souverän? Entweder er oder ich. Und das ist auch der ausdrückliche Grund, warum Marx keinen Schöpfer will. Warum Marx so dankbar war für Darwin und Darwin so dankbar für Marx. Darwin stirbt 1882 und Marx 1883. Der hat ihn nur um ein Jahr überlebt. Das waren Zeitgenossen, die sich äußerst geschätzt haben. Marx schreibt, ein Mensch, der von der Gnade eines anderen lebt, betrachtet sich als abhängiges Wesen. Ich lebe aber vollständig von der Gnade eines anderen, wenn ich ihm nicht nur die Unterhaltung meines Lebens verdanke, also die Versorgung meines Lebens, sondern wenn er außerdem noch mein Leben geschaffen hat. Bin ja noch abhängiger. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Darwin hat recht. Wie gut, dass es Darwin gibt. Verstehen Sie? Das ist das Problem der Pächter. Wir wollen nicht das Gottes, wir meinen, dann sind wir nicht mehr frei. Es gibt ein hochinteressantes Zeugnis eines berühmten Kommunisten Bakunin, der das so geschrieben hat im 20. Jahrhundert. Er sagt, wenn Gott existiert, ist der Mensch ein Sklave. Der Mensch kann und soll aber frei sein, folglich existiert Gott nicht. Und dann fährt er fort, als eifersüchtiger Liebhaber der menschlichen Freiheit, die ich als die absolute Grundbedingung von allem, was wir in der Menschheit verehren und achten, ansehe, sage ich, wenn Gott wirklich existierte, müsste man ihn beseitigen. Michael Bakunin, Gott und der Staat. Verstehen Sie, das ist genau die Haltung der Pächter. Und die meisten würden es nicht so ausdrücken, aber sie leben so. Und Marx hat uns geholfen, diese innere Rebellion einfach auf den Punkt zu bringen. Aber der Schöpfer lässt sich nicht mundtot machen. Und Gott wird nicht müde, uns seine Boten in den Weinberg unseres Lebens zu schicken. Und unsere Normalreaktion ist Ablehnung. Ablehnung aus Egoismus. Wir sind nicht leidende Sucher, sondern gesuchte Rebellen. Und dann schickt Gott sein Letztes, sein Bestes, seinen Sohn, sein letztes Wort. Noch einen, seinen geliebten Sohn. Und schauen Sie mal, wie deutlich Jesus sich hier wieder als der Sohn Gottes zu erkennen gibt. Als den Sohn Gottes zu erkennen gibt. Den sandte er als Letzten auch zu ihm. Und daraus ergibt sich die zweite praktische Konsequenz. Erstens, dein Schöpfer fordert Antwort. Zweitens, dein Erlöser führt in die Krise. Zweitens, dein Erlöser führt in die Krise. Und Sie wissen, Krise, Krisis, ist ein griechisches Wort. Und Krisis bedeutet auch Entscheidung. Auch in der Medizin spricht man von einer Krisis. Wenn es sich zuspitzt, wenn die Frage kommt, in welche Richtung wendet sich jetzt die Situation. Krisis, Entscheidung. Der Sohn ist für die Pächter das letzte Wort. Der Sohn ist für die Pächter die letzte Chance. Als Letztes sandte er seinen Sohn. Der Sohn treibt den Konflikt in das Finale. Der Sohn treibt die Tragödie in die Entscheidung. Und so ist es. Wenn ein Mensch auf Jesus stützt, wenn ein Mensch Jesus irgendwie begegnet, irgendwie vom Jesus erfährt, dann wird er früher oder später, bei manchem dauert es ein bisschen länger, aber dann wird er früher oder später erfahren, warum Jesus gekommen ist, nämlich als sein Erlöser. Er schickte als Letzten seinen Sohn. Und dieser Sohn, hat Jesus vorher gesagt, ist gekommen, um zu dienen und zu geben, sein Leben zu einer Lösung für viele. Er schickt, damit der Rebell, der aus seiner Schuld nicht rauskommt, der seine Fesseln nicht lösen kann, damit der Rebell nicht gerechterweise für seine Rebellengesinnung in die Hölle wandern muss. Und darum kommt der eine, der Einzige, der Sohn, der vollkommen ist, weil er den Vater liebt und seinen Willen in allem tut. Und weil er Gottes Sohn wirklich ist, von Anfang an, von Ewigkeit her. Er ist Gott und er trägt die Schuld stellvertretend. Er wirft für uns sein sündloses Leben in die Waagschale. Und wenn ein Mensch Jesus wirklich begegnet und wirklich versteht, warum Jesus gekommen ist, und dann merkt, dieser Jesus ist nicht nur damals gestorben, sondern er ist damals auch real auferstanden, er lebt, er fordert mich heute heraus. Er will heute von mir angerufen sein. Dann geht's in die Krise. Dein Erlöser führt in die Krise. Wie oft passiert es? Da kommt jemand eine Zeit lang in den Gottesdienst. Er hat religiöses Interesse. Er fragt nach Gott. Er merkt, hier findet er etwas, das er noch nirgendwo sonst gefunden hat. Er spürt plötzlich, wie er so langsam Fundament in sein Leben kriegt, wie es eine Chance geben könnte, alles wieder neu auf die Reihe zu bringen und zu ordnen, dass da wirklich Gott ist und dass Beten hilft und dass die Bibel einen irgendwie anspricht und dass da auch ganz nette Leute sind, die Verständnis für einen haben. Und dann kommt irgendwo der Punkt, wo dieser Mensch versteht, wer Jesus ist. Wo dieser Mensch versteht, alles, was wir hier verkündigen und sagen und tun, hat seine Basis darin, dass wir Jesus als unseren Herrn und König ehren und lieben und ihm vertrauen und dass wir seine Ehre groß machen wollen. Und Jesus, wenn er uns begegnet, kommt mit seiner Diagnose, nämlich dass wir so sind wie diese Pächter, Rebellen, gottlose Verlorene. Und dann ist die Frage, bist du bereit, dich vor Jesus zu beugen? Bist du bereit, zuzugeben, dass sein Urteil über dein Leben wahr ist? Und dass du keine andere Chance hättest, jemals in den Himmel zu kommen, keine andere Chance hättest, jemals Gottes Kind zu werden, als dadurch, dass du die Waffen vor Jesus streckst und sagst, du bist mein Ein und mein Alles, du bist mein Erlöser, du bist mein Retter, meine einzige Chance und ich vertraue dir. Verstehen Sie, dann kommt zum Schwur. Ob ich mich vor Jesus beugen will, ob ich das zugeben will, ob ich auch seiner Aussage über die Situation meines Lebens bereit bin, zuzustimmen. Oder ob ich dann sage, na Leute, ich will ja religiöse Unterstützung. Ich finde das schön, über Gott nachzudenken. Ich will auch Gott vertrauen. Ich finde es sehr wohltuend zu beten. Und ich finde es sehr angenehm, hier mit euch zusammenzusitzen. Aber das geht zu weit. Diesen Jesus, wenn dieser Jesus, den ihr verkündet, wenn das der wirkliche Jesus ist, dann ist das nichts für mich. Dein Erlöser führt in die Krise. Verstehen Sie, die Begegnung mit Jesus führt früher oder später. Manchmal dauert das Jahre, bis es jemand entdeckt. Manchmal dauert es nur Stunden, weil er so ein Schnellbegreifer ist. Er führt in die Krise. Und es ist auch gar nicht immer eine Frage der Intelligenz, wie schnell oder langsam jemand das begreift. Es ist unverfügbar. Er kommt in die Krise, wenn er versteht, was Jesus ihm geben will. Dein Schöpfer führt in die Krise. Und deshalb hat der Klassiker von Wilhelm Busch, also des Jugendpfarrers Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, so viele Menschen zur Bekehrung geführt. Das ist eines der meistverkauften, der bedeutendsten Bücher der Christenheit im 20. Jahrhundert. Jesus, unser Schicksal. Das ist gar nicht als Buch gedacht gewesen. Das waren Predigten, die damals mit dem Tonband aufgenommen wurden. Und irgendjemand kam dann auf den Gedanken und hat gesagt, lass uns das aufschreiben. Und dann wurde dieses Buch verkauft und die Menschen greifen bis heute danach. Und begegnen hier in diesen Predigten über Jesus genau dieser Wahrheit. Jesus, unser Schicksal. Und sie werden vor die Entscheidung gestellt. Und sogar die jüdischen Führer mit ihren Mordplänen im Hinterkopf, mit ihrem Elefanten im Raum, sogar die dürften in dieser Krise noch umkehren. Wir haben einerseits ja diese krasse Aussage am Ende von Kapitel 11, dass Jesus sagt, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Wer nicht hören will, dem habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist schon ein Gerichtswort. Und trotzdem kommt nochmal dieses Gleichnis. Und einige haben es ja auch getan von diesen religiösen Führern und haben sich zu Jesus bekehrt. Es ist nicht gesagt, dass sie damals dabei waren hier bei diesen Gesprächen, aber es spricht sehr, sehr viel dafür, dass Nikodemus sich bekehrt hat, einer ihrer Spitzentheologen, dass Josef von Arimathea sich bekehrt hat. Wir wissen, dass später Paulus sich bekehrt hat. Einige haben das ja auch genutzt. Krise, das heißt Neuanfang auf den Trümmern eines falsch gelebten Lebens, sei es eines moralisch falsch gelebten Lebens, sei es eines ideologisch falsch gelebten Lebens. Das ist ja möglich. Wirklich, dein Erlöser führt in die Krise. Ich lese Ihnen nochmal eine kurze Passage von Wilhelm Busch vor. Er sagt, als ich noch zur Schule ging, da war ich in Mathe nicht ganz durch. Also er meint so nicht ganz geschickt. Mein Lehrer hatte einfach kein Verständnis für meine Lösungen. Ging manchen von ihm vielleicht auch so. Der eine hatte vielleicht verständnisvollere Mathelehrer, der andere weniger. Und wenn ich dann Mathematikaufgaben gemacht habe, dann verschmierte er in völliger Verkennung meiner Begabung für ausgefallene Lösungen mein Heft mit lauter roter Tinte. Das war grässlich anzusehen. Wenn nun solch ein Heft richtig verschmiert war, dann habe ich es oft weggetan und mir einfach ein neues gekauft. So ein schönes, sauberes. Und da konnte ich dann ganz von vorne anfangen. Ach, wenn es doch auch mit dem Leben so wäre, wenn wir das machen könnten. Glauben Sie, Millionen von Menschen werden im Augenblick ihres Sterbens denken, ach, ich könnte noch einmal ganz von vorne anfangen. Ich könnte noch einfach mir ein neues Heft zulegen. Einfach dieses ganze rot verschmierte wegschmeißen. Vers 7. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Und so geschieht es bis heute. Und wissen Sie, hier wird noch eine Tragik offenkundig in ihrer Gier. In ihrer Selbstsucht sind die blind für die Liebe des Weinbergsbesitzer, die ihnen seinem Sohn entgegenkommt. Die meinen, ihr bisschen Besitz vor ihm schützen zu müssen und sehen nicht die Liebe in ihrer Gier. Dein Erlöser führt in die Krise. Schließlich bleibt eine letzte praktische Konsequenz, auf die uns dieses Gleichnis vorbereitet. Erstens, also dein Schöpfer fordert Antwort. Zweitens, dein Erlöser führt in die Krise. Und jetzt zum Schluss. Dein Richter fällt ein Urteil. Dein Richter fällt ein Urteil. Nochmal 9. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und dem Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor seinen Augen. Hier sagt Jesus, Gott schickt mich, seinen Sohn, als Erlöser, aber er schickt mich auch als Richter. Und deshalb vergleicht schon das Alte Testament eben Psalm 118 unter anderem, den Messias mit einem Stein. Und dieser Stein hat eine doppelte Wirkung. Für die einen wird er zum festen Fundament, ein steinhartes Fundament. Und für die anderen wird er zum endgültigen Gericht. Und wissen Sie, Lukas, der das ja auch berichtet, diese Szene, der gibt uns noch eine ganz wertvolle Ergänzung. Was Jesus, deswegen ist es ja so wunderbar, dass wir alle Evangelien haben, was Jesus dann auch noch in dieser Situation gesagt hat, das ist Lukas 20, Vers 18, also der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und dann fügt Lukas 20, Vers 18 hinzu, dass Jesus noch gesagt hat, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, dieser Stein, den wird er zermalmen. Verstehen Sie, dein Richter fällt ein Urteil. Und sie verstehen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, Vers 12. Und sie fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und bitte nehmen Sie das mit. Unsere Situation ist nicht weniger dramatisch als deren Situation. Jeder Mensch verdankt sich seinem Schöpfer, der Antwort fordert. Und dann, wer Jesus kennenlernt, der begegnet dem Erlöser, der ihn unweigerlich in die Krise führt. Und der wird auch über dein und über mein Leben das entscheidende Urteil fällen. Vielleicht wird ja dieser Gottesdienst heute gerade sein Ruf an dich persönlich. Wie schön wäre das, wenn du seinen Ruf hören würdest und wenn du das vollgekritzelte Heft deines alten Lebens endlich austauschen könntest gegen einen Neuanfang. Aber darunter tut er es nicht, weil unser Leben nicht reparabel, es ist nicht reparierbar. Es ist nicht damit getan, dass die eine oder andere Korrektur angebracht wird, sondern wir haben es so nötig, dass Jesus unser ganzes Leben in die Hand kriegt und dass wir zugeben, dass wir ihn ganz brauchen, nicht als unseren Pädagogen, sondern als unseren Retter. Und dafür hat Gott seinen Sohn geschickt, für die Pharisäer, für die Sadduzäer, für die Römer und für dich. Damit du und ich, damit wir uns, wie es hier in Vers 6 heißt, vor seinem Sohn scheuen. Das heißt, dass wir voller Ehrfurcht begreifen, Jesus ist Gott. Dass wir voller Ehrfurcht begreifen, die angemessene Reaktion Jesus gegenüber ist erstmal, sich vor ihm zu scheuen. Das heißt, zu sehen, hier kommt der heilige Gott in der Person seines Sohnes auf mich zu und er konfrontiert mich mit seinem Urteil. Aber er tut es voller Liebe und er sorgt selbst dafür, dass dieses Urteil mich nicht kaputt macht, sondern mir die Tür öffnet zum Leben. Solltest du am Ende durch sein Gericht verurteilt werden, dann läge es nicht daran, dass er nicht alles getan hat, um dich zu retten. Darf ich das nochmal sagen? Solltest du am Ende deines Lebens durch sein Gericht verurteilt werden, dann läge es nicht daran, dass er nicht alles getan hätte, um dich zu retten. Er hat alles getan. Er hat alles getan. Zuletzt sandte er seinen Sohn. Und darum schließe ich mit jenen Worten von Pfarrer Paul Humburg, einem der mutigen Theologen, die während der Nazizeit in der Bekennenden Kirche für die Wahrheit kämpften. Humburg schreibt in seinen unveröffentlichten Erläuterungen zum Heidelberger Katechismus, wie ihm einmal bewusst wurde, wie ihm einmal vor Augen stand, was in Gottes Gericht geschehen würde. Da ruft Jesus denen zu seiner Rechten zu, kommt her, ihr Gesegneten, und sie traten zu ihm und gingen ein in ihr himmlisches Erbe. Und dann wandte er sich majestätisch um und hob die andere Hand auf, die linke, und sagte zu denen zu seiner Linken, geht hin, ihr Verfluchten. Da flohen die Verdammten von seinem Richterwort getroffen in die äußerste Finsternis. Aber drei von ihnen blieben noch einen Augenblick gebannt vor Entsetzen stehen. Und ehe sie verzweifelt dahinfuhr, hörte ich sie sagen, jeder zu dem anderen, hast du die Hand gesehen? Auch die linke Hand, die uns in die Verdammnis weist, ist durchbohrt. Und damit wollte Humburg sagen, auch die Hand, mit der Jesus die Verfluchten von sich weist, trägt das Zeichen unserer Erlösung. Auch sie hat er gerufen, lass dich retten. Auch für sie ist er am Kreuz gestorben. Und das wird einmal die furchtbare Tragik des Gerichts sein, dass eine versöhnte Welt an ihrem Unglauben verloren geht. Und das wird einmal die Hölle in der Hölle sein, dass Menschen zu ihrem ewigen Schreck erkennen müssen, er hat auch mich gerufen, ich habe alles gewusst, aber ich habe ihm nicht vertraut. So lasst uns dieses Gleichnis, dieses erschreckend zupackende Gleichnis als Einladung unseres Herrn verstehen. Er ist für uns gekommen und er will retten. Herr Jesus Christus, danke, dass du heute genauso real da bist, wie du es für die Menschen warst, zu denen du damals geredet hast. Und danke, dass du uns nicht im Unklaren lässt, dass du uns nicht vor Rätseln stehen lässt an den entscheidenden Punkten, sondern dass du sagst, wie wir gerettet werden und wie wir verloren gehen werden. Ach, erbarme dich über uns. Herr, und hilf, dass noch viele Menschen das erkennen und voller Vertrauen zu dir kommen und sich wirklich vor dir beugen und dich anerkennen als den, der du bist. Und hilf, dass wir als Gemeinde diese Wahrheit verbreiten, dass wir uns an dieser Wahrheit aber auch jeden Tag wieder neu freuen, Herr, dass wir uns nie daran gewöhnen, sondern dass wir dir jeden Tag dafür danken, dass du unser Retter und Erlöser geworden bist, Herr. Und so soll unser Leben auch ein Leben der Hingabe für dich sein. Dir soll alles dienen, Herr, und durch dich zur Ehre deines Vaters dein Lob ausbreiten bis in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.